Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum 134. Podcast von Payment & Banking, dem ersten im Jahr 2018. Auch hier werdet ihr uns nicht los, wir machen lustig weiter. Erstes Thema in diesem Jahr, ICO-Hype. Dazu haben wir eingeladen den Yassin, CEO von Safetroid. Grüß dich, Yassin. Vorab, bevor wir anfangen, kurz wie immer der Dank an unsere Sponsoren. Wir haben dieses Jahr neues Jahr, neuer Sponsor. Wir haben die Allbright Consulting, eine skandinavische Managementberatung, jetzt mit an Bord. Die haben ca. 100 Mitarbeiter, Büros überall in den Nordics, Oslo, Stockholm, aber jetzt auch in Hamburg. Machen da viel im Bereich Payment. Ansprechpartner dort ist der Steven Jakob. Das heißt, gerne da Kontakt aufnehmen über uns oder bei ihm direkt. Genau, wenn ihr da Zugang braucht. Ja, grüß dich, Yassin. Willst du dich zum nicht zu vergessen, den Jochen? Hätte ich dich fast vergessen, Jochen. Ich wollte ja gleich alle Manieren vergessen. Wie geht's dir?
Guten Morgen. Ja, ist etwas früh.
Ach ja, neues Jahr, früh aufstehen. Genau. Grüß dich, Yassin. Willst du dich kurz vorstellen für unsere Hörer?
Sehr gerne, hi Kilian, hi Jochen. Ja, mein Name ist Yassin, ich bin Gründer und CEO von Safetroid. Safetroid ist eine App, mit der ich ganz automatisch Geld sparen kann, ohne selbst drüber nachzudenken. Das Ganze basiert auf einem künstlichen Intelligenzalgorithmus und scannt sozusagen die Kontotransaktionen, entscheidet dann autonom, wie viel Sparpotenzial da ist und setzt das auf die Seite, auf ein separates Sparkonto bei unserer Partnerbank, der Wirecard. Bevor ich Gründer von Safetroid war, war ich auch einer der Co-Founder von Warmo, einem Robo-Advisor, auch hier aus Frankfurt, wo wir sitzen. Also mal eins der Fintechs, die nicht in Berlin sitzen, sondern tatsächlich hier in der Bankenstadt Frankfurt. Ganz ursprünglich mal habe ich gestartet als Strategieberater bei McKinsey, dort eigentlich nur Banken beraten, aber dann nach 4 Jahren frustriert den Job gekündigt, weil die Banken leider von den vielen Digitalisierungsvorschlägen am Ende, und das haben wir auch gesehen bis heute, nur sehr, sehr wenig umgesetzt haben.
Genau, jetzt wollen wir ja heute über das Thema ICO reden. Hatten wir ja auch schon mal vor einem halben Jahr im Podcast, aber ich glaube, es hat jetzt in der letzten Zeit deutlich mehr Fahrt aufgenommen und auch eine deutlich breitere Masse erreicht. Und Safetroid ist ja auch gerade im Prozess, einen ICO zu machen. Deswegen wollen wir da nochmal kurz einhaken. In ein, zwei Sätzen, Yassin, wie würdest du den ICO definieren für jemanden, der das noch nie gehört hat? Wie würdest du das einordnen? Was ist das eigentlich?
Die Idee dahinter aus meiner Sicht ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Crowdfunding, wie man es ganz klassisch kennt. Also ich frage die Community, weil ich einen Finanzierungsbedarf habe, der aber nachher ein Produkt erschaffen soll, das der Community auch einen Nutzen bringt. Und auf der anderen Seite einem IPO, also ganz klassisch, ich begebe Aktien, nämlich ich schaffe damit eine Anlageform, die ein Anleger kaufen kann und nachher eben auch an einer Exchange, an einer sogenannten Token Exchange handeln kann. Das heißt, ich habe im Prinzip eine Art liquides Asset, aber eben im Crowdfunding-Bereich.
Das heißt, hört sich jetzt so ein bisschen nach Best of Both Worlds im Bereich Finanzierung an. Kann man das positiv formuliert so sagen? Oder gab es da wirklich eine Lücke, die bis dato von anderen Finanzierungsformen nicht geschlossen werden konnte? Und genau da ist der ICO so reingegangen.
Also ich finde es eine sehr, sehr spannende Lücke. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Zukunft nur eine Lücke bleiben muss oder ob das nicht wahnsinnig ausbaufähig ist noch, weil aus meiner Sicht habe ich eben hier tatsächlich den gigantischen Vorteil aus Investorensicht, dass ich einerseits mit wirklich kleinen Beträgen mich hier engagieren kann und damit eben auch bei sehr vielen verschiedenen Unternehmen engagieren kann, also mein Risiko streuen kann. Und auf der anderen Seite bin ich eben nicht wie bei einem klassischen Startup-Investment, wo ich als Business Angels ja normalerweise erstmal überhaupt eine höhere Summe investieren muss, um überhaupt reinzukommen und dann auch regelmäßig über eine längere Zeit gebunden bin, dann habe ich eben hier bei einem ICO auch die Möglichkeit, nachher mein Investment wieder abzustoßen, wieder zu liquidieren, das Geld zurückzuerhalten und in ein neues Unternehmen zu investieren. Ich glaube, das macht es wahnsinnig spannend. Plus, ich habe in Deutschland ja auch noch den Vorteil und ich glaube, das ist nicht zu unterschlagen, dass wenn ich die Token als privater Investor halte und das länger als 12 Monate tue, dann die erzielten Gewinne Ende komplett steuerfrei sind. Ne? Das heißt, ich habe hier zumindest im Moment noch eine steuerliche Behandlung, ähnlich die von Gold. Und das macht es natürlich auch unter finanziellen Gesichtspunkten wahnsinnig spannend noch für den Anleger.
Also eine relativ starke Flexibilität, die man als Investor da hat. Und ist natürlich auch so, dass wir in der Vergangenheit ja auch jetzt gesehen haben, dass Kryptowährungen sehr stark im Wert gestiegen sind. Aber was bekommt man denn tatsächlich für sein Investment? Also in was investiert man denn? Investiert man in die Company? Investiert man in Produkt oder in Feature? Was ist denn der Wert dahinter?
Genau, also das ist eine super berechtigte Frage und da muss man ganz offen sagen, es unterscheidet sich. Es kommt also darauf an, begibt jetzt ein Unternehmen einen sogenannten Equity Token. In Form eines Equity Tokens habe ich dann als Investor tatsächlich eine Beteiligung am Unternehmenserfolg, nicht notwendigerweise wie bei einer Aktie tatsächlich am Unternehmensgewinn. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Das kann sein, dass ich beispielsweise einen Anteil des Umsatzes als Ausschüttung erhalte. Es kann sein, dass ich irgendwie eine Jahresdividende erhalte. Es könnte tatsächlich auch eine Gewinnbeteiligung sein. Allerdings hier ist eben immer die Definition beim Equity Token. Ich bin, was sozusagen mein Payoff angeht, an den Unternehmenserfolg gebunden. Und wenn ich auf der anderen Seite einen Utility-Token habe, und das ist das Gegenstück zum Equity-Token, dann berechtigt mich dieser Token eigentlich in der Zukunft Services dieses Unternehmens zu konsumieren, indem ich den Token dann ähnlich einem Gutschein eintausche bei dem Unternehmen und dafür dann die Dienstleistung erhalte. Ja, also diese zwei Arten gibt es und davon hängt es dann auch ab, was ich tatsächlich habe.
Jetzt ist gestern oder vorgestern Ripple plötzlich in der Bewertung so groß geworden und die Ripple-Founder sind mittlerweile so reich wie die Google-Founder. Und die Ripple-Währung, kann man die im Grunde auch als Utility-Token sehen?
Meiner Meinung nach, also das ist glaube ich ein anderes Thema, aber ich glaube, meiner Meinung nach ist es auch gar kein Token. Ne? Das, was Ripple hat, Ripple ein ganz spezieller Gesichtspunkt. Aber
das ist einfach nur eine Währung, kein
okay. Genau, also jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter auf das Thema Utility Token rein. Ja? Also Utility Token ist, damit kann man im Kontext des Geschäftsmodells der Company, die jetzt in der ICO macht, irgendwas mit tun. Wenn Tokens handelbar sind, hoffen ja irgendwie alle, die da investieren, dass dieser Token auch mehr wert wird. Ja? Also dass man irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt einen Token gekauft, mit dem kann ich irgendwas tun und der wird jetzt auch mehr wert. Kannst du den Mechanismus ein bisschen erklären? Warum soll ein Token, was auch immer das Geschäftsmodell ist, mit dem ich irgendwas tun kann, mehr wert werden? Ja, das kann ja nur durch künstliche Verknappung passieren oder dass der Service mehr wert wird. Kannst du den Mechanismus mal ein bisschen ausführen?
Gerne. Ja. Also ich glaube, es gibt auch hier wieder unterschiedliche Mechanismen, wie es aufgebaut sein kann. Ich kann vielleicht am besten mal ein Beispiel mit unserem eigenen kurz erklären. Und da ist es eben so, dass ich im Wesentlichen zwei treibende Kräfte habe, die dafür sprechen, dass der Wert des Tokens in Zukunft steigen kann. Das eine ist, wenn ich Userwachstum generiere, natürlich eine steigende Basis von Anzahl von Nutzern, die zukünftig diese Tokens nachfragen werden. Der Token ist ein In-App-Zahlungsmittel, also ähnlich wie man das ganz klassisch, sage ich mal, von Gaming-Apps kennt. Ja, also ich tausche meine Euros in diese Tokens, um dann mit den Tokens mir die Dienstleistung in der App zu kaufen. Das heißt also, wenn ich mehr Nutzer gewinne und meine Community größer wird, dann fragen also mehr Nutzer diese Tokens nach, um ihre Dienstleistung zu bezahlen. Und damit habe ich eine steigende Nachfrage. Auf der anderen Seite, und das ist eben ein Spezifika, was wir hier aufgenommen haben, hat man die Möglichkeit, Tokens, wenn man sie einzieht, also Umsatz realisiert, dann auch zu verbrennen, also burnen. Und genau das machen wir. Das heißt also, von jedem Token, den wir vereinnahmen als Umsatz, wenn also ein Nutzer den einlöst, um den Service dafür zu kaufen, dann verbrennen wir einen gewissen Anteil dieses Tokens, sagen wir jetzt mal beispielhaft 15%. Das heißt also, wenn wir einen Token erhalten, gibt es dann noch 0,85 Token danach, weil wir 0,15 verbrennen und nur diese 0,85 rezirkulieren wir dann wieder in den Markt. Das heißt also im Umkehrschluss, ich habe auch über die Zeit ein fallendes Angebot. Das heißt, ich bin hier in einem System, wo bei Nutzerwachstum eine steigende Nachfrage auf ein fallendes Angebot trifft und ganz klassisch aus der Mikroökonomie resultiert dann daraus in aller Regel ein steigender Preis.
Ja. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage gleich. Wer verhindert denn, dass nicht einfach jede Menge neue Token generiert werden und damit dieser eine Effekt, den du durch das Burn oder sowas oder durch die Community generierst, also so ein bisschen Zentralbankspiel, warum würdet jetzt ihr als Beispiel, als ICO oder Token-Herausgeber nicht einfach anfangen und sagen, jetzt produziere ich noch ein paar? Geld drucken im Prinzip.
Ja, also da ist es so, du legst ja am Anfang, wenn du den ICO bekannt gibst, die Anzahl der maximal verfügbaren Token fest. In unserem Fall sind das 100 Millionen, darauf ist es begrenzt, mehr gibt es nicht. Und das ist dann nachher ja auch im Smart Contract ganz offen ersichtlich. Das ist das eine. Das andere ist, du triffst eben auch die Aussage, dass je nachdem, wie viel Token du effektiv verkaufst, nachher im Rahmen des Verkaufsprozesses im ICO, dass du den Rest der Token, die kreiert wurden, aber nicht verkauft wurden, eben auch zerstörst. Ja, das heißt also, letzten Endes ist damit ganz klar festgelegt, wie viel Token es zu Beginn, also nach Abschluss eines ICOs tatsächlich gibt. Und dann kannst du nicht ohne weiteres einfach beliebig neue Token produzieren. Also wir haben nicht die Möglichkeit, wie eine Zentralbank zu sagen, wir werfen jetzt mal sozusagen die Tokenpresse an und kreieren einfach ein paar neue. Wenn wir das tun würden, müssten wir das im Rahmen dann eines Secondary Token Offerings machen, was dann sozusagen in einer klassischen Kapitalerhöhung entsprechen würde, wie man es auch vom Finanzmarkt kennt. Das würde aber dann entsprechend einen komplett neuen Prozess erfordern, müsste auch wieder neu angekündigt werden. Man bräuchte dafür auch wieder neue Token-Investoren. Also dieses System ist ganz bewusst so gebaut und auch so transparent gegenüber der Community, dass man hier eben nachher keine Inflation herbeiführen kann.
Warum habt ihr euch denn für den ICO entschieden und nicht, ich würde mal sagen, klassische Finanzierungsformen genutzt, also klassisch VC-Funding etc.?
Genau, also zunächst einmal, wir haben ja auch ganz klassische Investoren an Bord. SafeDroid gibt es mittlerweile seit gut 2 Jahren. Wir haben in der Zeit schon mehr als 2 Millionen Euro Eigenkapital aufgenommen von namhaften Investoren. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir sehen in der ganzen Krypto-Thematik eine Chance, nämlich, dass wir dieses Produkt deutlich massenmarktfähiger gestalten können. Also ich glaube, heute ist die Kernherausforderung, die man hat. Jeder liest irgendwie von Bitcoin und will irgendwie dabei sein. Und ich habe selbst vor 4 Monaten mal den Prozess gemacht, mir ein Konto bei Kraken zu eröffnen. Kraken an sich ein Top-Unternehmen, aber ich glaube, der Schwachpunkt ist die User Experience. Und du hast vorne einfach so einen komplizierten Prozess, dass die meisten aussteigen. Ja, ich auch im ersten Anlauf und habe mir dann am Wochenende nochmal mehr Zeit genommen. Und genau da greift jetzt SafeDroid an. Das heißt, wir haben, glaube ich, einen Use Case, der super spannend ist für die Community, indem wir sagen, wir machen den Zugang zu Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, wie sie alle heißen, so einfach, dass man im Prinzip die ganzen technischen Komplexitäten, die man hat heute, gar nicht mehr braucht, sondern in unserer App nachher nur noch mit einem Klick entscheiden kann, will ich zukünftig in Euro oder aber in der Kryptowährung sparen. Und ich glaube, dieser Use Case ist super spannend für die gesamte Krypto-Community da draußen, weil sie damit auf den Case einzahlt, dass wir das Nutzerwachstum der Krypto-Community steigern können. Das ist der eine Punkt, weshalb es für uns einfach spannend ist, weil wir, glaube ich, auch hier einen Mehrwert für die Community schaffen können. Und das zweite ist, und das macht es für uns auch mega spannend, ist, dass wir diesen Use Case, den ich gerade beschrieben habe, zukünftig auch international anbieten können. Und der ICO ist eben auch ein Mittel, um tatsächlich international Leute anzusprechen. Die Hauptsprache auch in unserer ganzen Kommunikation ist auf Englisch. Und das schafft uns einfach die Möglichkeit, hier schon eine große Nutzerbasis und eine große Community anzusprechen, bevor der eigentliche Service nachher live geht und damit natürlich auch Marketing- und Multiplikatoren an Bord zu holen, die uns nachher helfen, mehr Nutzer auf die Plattform zu bekommen. Das heißt also, das ist natürlich ein Vorteil, gerade als B2C-Unternehmen, wo ich mich an den Endnutzer richte, dass ich durch ein klassisches VC-Financing in der Form so nicht habe.
Jetzt hast du gerade eben auch das Thema Nutzerbasis und Marketing angesprochen. Was ich immer ganz interessant fände oder was ein guter Vergleich wäre, wenn du mal so ein bisschen sagst, wie ist das, wenn man mal Fundraising oder die Investorenansprache bei einem ICO im Vergleich zu einem klassischen IPO oder sowas. Also das ist ja schon ganz andere Marketingkanäle auch zu sein, weil ich natürlich auch eine Masse anspreche an potenziellen Investoren, die ich so bei den anderen Kanälen gar nicht habe. Kannst du das mal vergleichen?
Klar, also ich meine, beim ICO, ne, muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass man hier tatsächlich eine sehr, sehr spitze Zielgruppe hat, nämlich die Leute, die in der Regel heute schon in der Krypto-Community aktiv sind. Ne? Das heißt also, ich habe hier natürlich Leute, die stark technologieaffin sind, typischerweise Early Adopter sind, die auch global verteilt sind, die auch sehr stark natürlich gegeben der Krypto-Community in den Ländern sitzen oder aus den Ländern kommen, in denen Mining-Aktivitäten stark sind, also wo tatsächlich auch die Kryptowährungen selbst geschaffen werden. Das heißt, ich habe hier stark international verteilt, aber auf der gleichzeitig eine sehr, sehr spitze Zielgruppe und die ist natürlich auch auf speziellen Kanälen unterwegs. Also wir haben da jetzt auch uns am Anfang erstmal komplett einarbeiten müssen. Wichtiger Kanal für Content und die ganze Sache ist wahnsinnig Content getrieben, ist Medium, was im Prinzip eine Plattform ist, wo man seinen Blog lancieren kann. Reddit ist eine wichtige Content-Plattform über das Reposting von Links. Bitcointalk.org ist ein Forum, in dem es eben auch inhaltlich zur Sache geht. Erinnert vom Look and Feel, vom Design noch so ein bisschen an die Foren, wie man sie aus Ende der 90er, Anfang der 2000er kennt. Also es zeigt schon, dass das jetzt auch eine spezielle Zielgruppe ist, die sich dann auch dort tummelt. Und ansonsten, was noch sehr, sehr beliebt ist, was wir auch nutzen, ist das ganze Thema Telegram, ein alternativer Messenger sozusagen, wo eigentlich eher die Tech-Community oder die, sag ich mal, Datenschutz-Sicherheitsliebenderen im Vergleich zu WhatsApp unterwegs sind, wo ich eben auch Diskussionsgruppen eröffnen kann, Broadcast-Channel haben kann, um dort dann meine News zu publizieren. Das heißt also, der wesentliche Unterschied ist, dass tatsächlich die gesamte Kommunikation bei uns ausschließlich auf Englisch läuft, dass wir auf sehr speziellen, ausschließlich Online-Kanälen unterwegs sind und dass dort tatsächlich eine sehr stark inhaltlich getriebene Diskussion stattfindet, die von der kritischen Community getrieben wird. Ne? Also da ist nicht so, dass wenn man sagt, hey, wir machen ICO, sich alle freuen, oh cool, noch ein ICO, herzlich willkommen und wir sind auf jeden Fall dabei, sondern das ist schon eine Zielgruppe, die auch sehr stark selbst informiert ist und einem dann mit sehr, sehr kritischen Fragen löchert.
Das heißt, die Kommunikationskanäle für das Fundraising sind komplett andere als heute bei einem VC, wo ich zu VCs gehe, die eigentlich fachlich, jetzt möchte jetzt nicht gegen die VCs bashen, es gibt viele gute VCs und viele Freunde sind bei VCs, aber die jetzt fachlich nicht so diese super Kompetenz haben in dem einzelnen Bereich, sondern eher letztendlich auf einer sehr hohen Ebene auf ein Startup schauen und dann sagen, ich glaube an den Trend und ich investiere in den Trend und investiere ins Team. Hier ist es so, dass es letztendlich die Produkt- und Bitcoin- und Blockchain-Nerds sind, die sich das Thema anschauen und dann quasi von der Produktseite sagen, das hat Chance, groß zu werden, deswegen investiere ich da rein oder eben auch nicht.
Genau. Und ich glaube, was du on top eben noch hast, ist, dass du hier eben auch diesen ist hier schon ein gewisses Schwarmverhalten auch gibt.
Ja, wobei, das gibt es ja bei VCs auch. Wenn dann ein anderer VC reinvestiert hat, dann sagt ein anderer VC, oh, da ist ein Riesenthema, da wollen wir co-investieren. Da ist das Schwarmverhalten zum Teil auch so. Aber nochmal eine inhaltliche Frage. Gibt es da nicht vielleicht sogar einen Zielgruppenkonflikt? Weil diejenigen, die heute schon in Bitcoin investiert oder in Cryptocurrencies investiert sind und in diesen, du hast es schon gesagt, 90er-Jahre-Foren-like Netzwerken aktiv sind, in denen ihr die anspricht, die sehen ja eigentlich gar nicht das Problem der Schwelle, der hohen Schwelle, um Cryptocurrencies zu kaufen, weil die haben sie alle schon. Wertschätzen die eine gute und bequeme User Experience oder sagen die, für mich ist es kein Problem und was die anderen DAOs da draußen auf der Straße machen, interessiert uns nicht?
Ja, die Frage ist ja zunächst, wie denkt die Community über die eigene Zukunft nach und was ist das Ziel, wo will man hin? Ja? Und ich glaube, dass hier einfach der Punkt ist, dass man ja schon das gemeinsame Ziel verfolgt, das Thema Kryptowährungen zukünftig als tatsächliche und auch reale Alternative zu klassischem Fiat-Geld, also Euro oder US-Dollar, zu etablieren. Ne? Und wenn ich das natürlich erreichen will, dann kann ich das nicht, indem ich eine kleine, nischige Zielgruppe bin, dann wird es immer ein Randprodukt bleiben, sondern ich muss ja schauen, im Eigeninteresse, gar nicht mal, weil ich brauche, sondern einfach, weil ich Nutzen daraus ziehe, dass die Community wächst und dass ich letzten Endes Massenmarktkompatibilität von einem Produkt erreiche. Weil nur dann kann ich mein Ziel erreichen, dass tatsächlich Kryptowährungen auch nachhaltig Relevanz in der echten Ökonomie erreichen. Und das ist eigentlich der Beitrag, den wir hier leisten wollen für die Community, zu sagen, schaut mal, ihr habt bis hierher, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Kryptowährungen sind gut, weil sie dezentral sind, weil sie schnell sind, weil sie sicher sind. Nur das Problem ist, ich habe einfach noch keine Massenmarktadaption, was einfach an einem sehr, sehr schwierigen Zugang liegt. Wenn wir jetzt aber die Zugangsschwelle runtersetzen können, dann können wir da Multimillionen neue Nutzer draufbringen. Und das wird dazu führen, dass wir tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der Kryptowährungen schaffen können. Denn wenn ich viele User habe, dann werde ich nachher auch eine ganz andere Zahlungsakzeptanz oder eben auch Investmentakzeptanz dieser Kryptowährungen finden. Und das ist mal der erste Schritt, weshalb wir glauben, dass wir hier auch einen guten Wertbeitrag für die Community leisten. Der zweite ist, und das ist sozusagen, wo die Reise bei SafeDroid dann langfristig hingehen soll, ist, dass wir eben im zweiten Schritt nach dem Thema Krypto sparen, auf das Thema Krypto investieren angehen. Das heißt also, wir werden zukünftig auch die Möglichkeit geben, ganze Portfolien von Kryptowährungen entsprechend zu halten. Du hast ja eben schon angesprochen, Jochen, hohe Volatilität der einzelnen Kryptowährungen. Und da ist natürlich die Idee zu sagen, lasst uns ein Basket bauen, wo ich irgendwie die Top 10, die Top 20 der Kryptowährungen zukünftig aggregiere und ich als Investor oder Sparer dann nachher in dieses Portfolio investieren kann, um einfach hier auch Rendite und Risiko zu optimieren. Und das andere ist natürlich ICOs. Wir glauben daran, dass sich das auch langfristig etablieren wird. Und auch hier wollen wir dann Zugangsmöglichkeiten über unsere App schaffen, sodass ich dann auch mit SafeDroid ganz, ganz einfach zukünftig meine Ersparnisse in andere ICOs investieren kann.
Inwieweit ist denn, also jetzt als die Zielgruppe anspricht, ja, ist auf der einen Seite natürlich die Leute, die in dieser Bitcoin oder nicht nur Bitcoin, Krypto-Community schon unterwegs sind und deswegen auch entsprechende Währungen haben und es damit auch einfach ist, in den ICO zu investieren, weil die klassische Investitionsform oder wie man so in so ein ICO halt investiert, sind halt Kryptowährungen, Bitcoin, Ether oder sowas. Wenn man jetzt aber die Story von SafeDroid hat, ist natürlich, was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass ihr natürlich auch eine Zielgruppe ansprecht, die vielleicht noch nicht drin ist, die sagt, ich will trotzdem jetzt schon investieren, habe aber gar kein Bitcoins oder auch kein Ether, muss das erst aufmachen, scheitere an der Conversion und investiere deswegen nicht. Wie geht ihr denn das Problem an? Wie offen und einfach ist es, bei euch mit klassischem Fiat reinzugehen? Ist das nicht was, was eigentlich sinnvollerweise fokussiert werden sollte?
Das ist super wichtig für uns, ne, weil es ist genau wie du sagst. Wir wollen ja hier auch zeigen, dass wir Vereinfachung können und auch liefern. Und genau darum kannst du bei uns, da muss ich aber sagen, es haben auch andere ICOs gehabt, mit Kreditkarte zahlen beispielsweise oder per ganz klassischer Banküberweisung. Was wir aber auch haben werden, das ist insbesondere für den deutschen Markt natürlich noch spannend, ist, dass du bei unserem ICO auch mit Sofortüberweisung beispielsweise teilnehmen kannst. Und das ist ja nun wirklich ein Payment-Tool, das sich mittlerweile in der ganz, ganz breiten Masse etabliert hat. Und ich glaube, das ist etwas, was super einfach ist, was ich so auch noch nicht bei anderen ICOs gesehen habe. Und damit kannst du dann tatsächlich auch, wenn du dich mit dem Thema inhaltlich bislang noch nicht tiefgründig befasst hast und selbst noch keine Kryptowährungen hast, selbst ganz gewohnt wie beim Online-Shopping letzten Endes bezahlen.
Das heißt aber auch, aus der Marketingbrille müsst ihr auch an die Zielgruppe rankommen und sagen, ich muss auch mit denen reden, die momentan nicht auf Reddit sind und die nicht bei den Telegram-Channel abonniert haben, sondern die da in Anführungsstrichen eurer bestehenden User-Basis bereits drin sind, weil ihr habt ja User, das unterscheidet euch, glaube ich, ein bisschen von vielen anderen Companies, die komplett neu auf den Markt gehen und manchmal nur ein Whitepaper haben oder eine 5-Seiten-Präsentation. Es gibt ja eine existierende User-Basis, ja, und die kannst du dadurch aktivieren. Wie sind da eure Erfahrungen von denen? Wie viel kommt da rüber von den, weiß ich, 200.000 Usern oder wie viel ihr bis jetzt habt?
Damit haben wir jetzt gerade angefangen. Das heißt, da ist es noch verfrüht, jetzt eine ganz konkrete Aussage zu machen. Wir sehen aber, dass das Interesse wahnsinnig groß ist. Also das war ja auch einer der Antriebspunkte, weshalb wir das nachher gemacht haben, dass tatsächlich aus der bestehenden Nutzerbasis immer wieder Supportanfragen kamen. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, auch mit SafeDroid in Kryptowährungen zu sparen? Also Bitcoin war da natürlich das ganz große Thema, weil das natürlich, sage ich mal, jetzt am ehesten auch durch den medialen Hype getrieben eine breite Bekanntheit erlangt hat. Also wenn ihr in den letzten Monaten aufmerksam Nachrichten verfolgt habt, dann war ja eigentlich ARD, ZDF, im Heute-Journal war es etc. Dann kam man ja eigentlich gar nicht drum herum. Selbst mittlerweile ist hier ein einem Jugendradiosender UFM in Hessen berichtet mittlerweile in den Nachrichten über den Bitcoin-Kurs. Das zeigt, glaube ich, dass die Bekanntheit wahnsinnig hochgegangen ist und damit sehen wir natürlich auch eine steigende Nachfrage. Und da ist genau unser Ankerpunkt, wo wir sagen, schaut mal, ihr habt jetzt von dem Thema gehört und vielleicht habt ihr dann auch mal geschaut, wie es funktionieren soll. Und wir bauen jetzt dieses Angebot und wenn ihr das spannend findet, dann könnt ihr euch jetzt eben auch bei unserem ICO beteiligen. Ja, und da ist natürlich eine andere Geschichte, die wir erzählen, weil das Verständnis ein anderes ist, auf das wir aufsetzen können. Das sind eben keine Leute, die da jetzt schon seit 3-4 Jahren dabei sind und von der Pike auf wissen, wie der Markt funktioniert, sondern das sind eigentlich Leute, die sind so in den letzten, sage ich mal, 3 Monaten auf das Thema durch mediale Berichterstattung aufmerksam geworden, finden es spannend, würden gerne mehr lernen, aber sehen natürlich auch, dass das Thema in den klassischen Foren, wenn man es googelt, einfach in einer hohen Komplexität behandelt wird, sodass es aus meiner Sicht als Otto Normalbürger gar nicht möglich ist, es zu verstehen.
Jetzt hast du ja gerade den Hype angesprochen, also wirklich auch diese breite mediale Verbreitung von Krypto, Bitcoin und so weiter. Was ich mich gefragt habe, bei der ganzen Krypto-Diskussion kommt immer der Punkt auf, wo kann ich denn diese Kryptowährung, die jetzt massiv gestiegen ist, 1000% hier, 1000% da, im realen Leben überhaupt einsetzen. Ja? Und was ich finde, dass da relativ wenig, oder was auch einen Effekt auf das Thema ICO hat, es gibt Leute, die in deren Portfolien, die haben sich zufällig Bitcoins gekauft oder nicht zufällig, ist egal, die jetzt massiv viel Wert gewonnen haben und gesagt haben, jetzt will ich endlich mal mein Portfolio, das jetzt Faktor 100 größer ist, in einem Amt nicht wieder in Fiat umtauschen, ja, kann ich auch machen, ja, aber ich will es auch investieren. Ja. Speziell vielleicht auch Länder, die jetzt nicht wie du und ich, die einfach hingehen können und sagen, dann tausche ich es dann wieder zurück, sondern die sagen, okay, ich habe bewusster Wert reingesteckt. Gibt es da auch eine ganz spezielle Zielgruppe, die sagt noch, pass mal auf, ich habe jetzt so viele Bitcoins, jetzt tausche ich die in Tokens um, weil am Schluss ist es ein Tausch, dann habe ich auch in eine richtige Company investiert und nicht meine virtuelle Währung. Wie siehst du denn sowas?
Ja, sicher auch das, wobei ich glaube, man muss vielleicht da noch mal ein bisschen differenzierter drauf schauen, weil ich glaube, die auf der einen Seite hast du schon diese Hardcore-Community, die sehr stark ideologisch geprägt ist. Das heißt also, wo es wirklich darum geht, ich bin in dem Thema Krypto drin, weil ich auf die Dezentralität vertraue und weil ich eben mein Geld nicht in klassischer Währung, die am Ende Zentralbankunabhängigkeit hin oder her vom Staat kontrolliert wird, haben möchte. Und ich glaube, dort ist tatsächlich so, dass diese Option, wie du angesprochen hast, Rücktausch in Fiat wahrscheinlich gar keine so viable ist, weil die Leute aus ideologischen Gründen einfach auf Krypto sind. Und dann hast du sicherlich auch welche, klar, die haben jetzt massiv Kursgewinne eingefahren, sind da ein bisschen weniger emotional verwandelt. Und für die geht es jetzt um das Thema Diversifizierung, auch völlig richtig. Aber ich glaube, und das ist eigentlich eher der Case, auf den wir perspektivisch setzen, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es gerade anfängt, dass wir mehr reale Use Cases, also aus dem echten Leben sehen. Also klar kann man jetzt im ersten Schritt erstmal noch als Marketing abtun, aber seit kurzem kann man ja bei Lieferando beispielsweise seine Pizza mit Bitcoin bezahlen. Ja? Es gibt jetzt natürlich auch ein paar Hipster Coffeeshops, wo ich irgendwie meine Latte Macchiato mit Bitcoin zahlen kann. Das sind jetzt erstmal noch Randphänomene. Aber ich glaube, was uns eben noch fehlt Richtung Massenmarktkompatibilität ist neben dem einfachen Zugang zu dem Thema mehr Bezahlstellen. Ob das nachher in Bitcoin stattfinden muss, bin ich mir nicht so sicher. Da läuft ja auch gerade die Diskussion, was ist Bitcoin eigentlich, eher Wertaufbewahrung, also Investition oder eher Payment? Gibt ja ein paar Argumente, die eher Richtung Wertaufbewahrung sprechen, gerade was Transaktionskosten angeht. Da wird es dann, glaube ich, aus meiner Sicht die andere Kryptowährungen geben, die sich Richtung Payments tatsächlich stärker positionieren werden können. Und das ist für mich letzten Endes kriegsentscheidend. Ich glaube, wir brauchen in den nächsten Jahren einen deutlichen Zuwachs an Akzeptanzstellen, sodass ich diese Kryptowährung noch einsetzen kann. Und ein ganz, ganz großer Player denkt ja auch mehr oder weniger laut über das Thema nach, also Amazon beispielsweise. Und ich glaube, in dem Falle, wenn wir an einen Markt kommen oder einen Punkt kommen im Markt, wo Amazon Kryptowährung als Payment-Tool akzeptiert, dann können wir von einem wirklichen Durchbruch sprechen, weil dann wird es aus meiner Sicht auch nicht lange dauern, bis andere große Online-Shops das ganze Thema aufnehmen werden.
Ja, ich habe ja da bei Payment Banking vor einiger Zeit einen Artikel zugeschrieben und so ein bisschen meine Erfahrungen geshared von Bigpoint Online-Spielanbieter, wo ich irgendwie 2012 oder 2013 erstmals Bitcoin eingeführt hatte. Das funktioniert nicht. Du hast schon gerade angesprochen mit den Zahlungsverkehrskosten, die Skalierung funktioniert auch nicht und deswegen bin ich bei dir. Es wird vermutlich nicht Bitcoin sein, sondern vermutlich irgendeine andere Kryptowährung. Wie bei vielen anderen Technologien, wir kennen heute kaum noch Yahoo, wir kennen heute Google, aber Yahoo hat angefangen mit den Suchmaschinen und dann kam irgendwas, was besser war. Das wird auch bei Kryptowährungen passieren. Und ich bin da insofern schon bei dir, dass wir eine große Zahlungsakzeptanz von Kryptowährungen früher oder später sehen werden. Die Frage ist nur, welche dieser Kryptowährungen. Von daher finde ich den Ansatz, dass es eher breit angesetzt ist, dass ich multiple Währungen sparen kann, viel interessanter als irgendwie die Wette auf die eine oder andere Währung. Ja. Weil wir haben es jetzt auch mit Ripple da gerade eben gesehen, um mal ganz kurz zurückzukommen, das ist in wenigen Tagen explodiert. Das kann aber auch in wenigen Tagen wieder genauso implodieren. Wenn ich dann nur auf eine Währung setze, ist das ein bisschen schwierig. Aber lass uns vielleicht nochmal in die Details reingehen zum ICO. Wie viel raised ihr denn im Rahmen des ICOs? Und habt ihr schon jetzt von der Community, seid ihr schon in der Kommunikation, habt ihr schon ein Commitment? Habt ihr überhaupt schon angefangen? Habt ihr noch nicht angefangen? Wie ist denn da der Status?
Also unser Ziel ist es, mit unserem ICO einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag aufzunehmen. Ja, also sprich irgendwas in der Range zwischen 10 bis 15 Millionen. Wir starten unseren Pre-Sale, also die Vorverkaufsphase, jetzt Ende der nächsten Woche am 12. Januar, dem Freitag, geht's los. Und dann kann man für 2 Wochen im Rahmen des Vorverkaufs zu vergünstigsten Konditionen den SafeDroid-Token erwerben. Das heißt ganz konkret, normalerweise kostet ein SafeDroid-Token 1 Euro. In der Verkaufsphase gibt es 30% Bonus. Ich bekomme dann also für 1 Euro nicht nur einen Token, sondern 1,3 Token. Danach, nach diesen ersten 2 Wochen dieser Vorverkaufsphase, gibt es dann 2 Wochen Pause und danach schließt sich dann der sogenannte Main Sale, also der Hauptverkauf an. Der startet am 9. Februar und geht dann exakt einen Monat bis zum 9. März. Und innerhalb dieses Fensters kann man dann weitere Tokens erwerben, dann eben zum ganz normalen Nominalwert von 1 Euro pro Token. Dann gibt es keinen Discount mehr. Das heißt, Investoren haben einen Anreiz, möglichst früh dabei zu sein, um sich eben den Bonus zu sichern. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, teilnehmen kann im Prinzip mal jeder, egal ob klassischer Business Angel Investor, der jetzt auch in Kryptos investiert oder tatsächlich Kleininvestor. Es ist sehr barrierefrei. Es gibt ein ganz, ganz kleines Minimum-Ticket. Das heißt, ich muss mindestens 10 Token kaufen, also mindestens 10 Euro investieren. Das ist aber auch schon die Mindestschwelle, um teilnehmen zu können. Wir wollen ja hier keine Barriere schaffen, im Sinne von Euro, um Leute abzuhalten, sondern ganz im Gegenteil. Unser Ziel ist es ja, möglichst viele Community-Supporter mit an Bord zu bekommen. Deswegen auch diese niedrige Schwelle angesetzt. Und zahlen kann ich in Kryptowährungen, in Fiat. Ich kann dann entsprechend Bitcoin, Ethereum verwenden und in der klassischen Welt gehen US-Dollar, Euro, das Ganze per Banküberweisung, per Kreditkarte und per Sofortüberweisung.
Das heißt, ganz konkret, ihr baut da einen Shop, wo ich hingehe und dann tue ich irgendwie 1000 Tokens in den Warenkorb legen und je nachdem, wann ich dann bezahle oder wann ich in der Phase bin, bekomme ich dann 1300 oder 1000 für 1000 Euro und dann bekomme ich von euch dann die Security Keys geschickt oder wie läuft das ganz konkret?
Genau, also es ist im Prinzip vergleichbar mit einem Online-Shop, weil in der Tat es geht um einen Token-Kauf an der Stelle. Also von daher ist diese Symbolik exakt die richtige. Und ich kreiere mir also zuerst ein Nutzerkonto, logge mich ein, wähle dann ganz genau den Kaufbetrag aus. Der Kalkulator spuckt dann aus automatisch, wie viel ich bekomme, weil dadurch, dass wir den Preis in Euro fixiert haben, schwankt der natürlich in Kryptowährungen, also wenn ich mit Bitcoin oder in Ethereum bezahle. Dann wickle ich den Kauf ab mit der Bezahlung. Und im Nachgang geben dann die Käufer ihre Wallet-Adressen entsprechend an, sodass wir dann die Tokens in der Fachsprache minten genannt, also sprich zuteilen können. Und dann übertragen wir die gekauften Tokens auf die private Wallet der einzelnen Nutzer. Und formal ist die gesamte Transaktion dann zum Ende des Main Sales, also am 9. März, abgeschlossen. Und kurzfristig danach wird dann auch der Safetroid Token an einer Token Exchange handelbar sein. Da sind wir auch gerade in der Gesprächs- und Bewerbungsphase mit verschiedenen Token Exchanges. Und ab dann kann ich ihn dann aus meiner Private Wallet heraus nutzen. In Zukunft gibt es also die Möglichkeit, der primäre Nutzungszweck, den Token innerhalb der Safetroid-App dann zum Einsatz zu bringen, um unser Kryptosparen zu nutzen oder Kryptoinvestitionen zu tätigen und damit die Gebühren zu zahlen. Oder aber die zweite Möglichkeit, wenn ich nicht Safetroid nutzen möchte, dann eben den Token aus meiner Private Wallet heraus über eine Token Exchange, auf der ich ein Benutzerkonto dann eröffne, wiederum zu verkaufen. Ja, und das ist im Prinzip der Case von, wie komme ich rein in den Token, was kann ich mit dem Token machen und wie komme ich auch wieder raus.
Das heißt, ich kann bei euch auch ein Wallet eröffnen, wenn ich jetzt keins habe, Stichwort niedrige Schwelle, um den Token zu kaufen.
Wir empfehlen ganz konkret eine Wallet, die einfach handhabbar ist. Wir sind da jetzt gerade in der finalen Endauswahl, welche Wallet wir unseren Nutzern empfehlen werden. Aber da muss mir keine Gedanken machen. Wir schauen uns natürlich an, welche Wallet ist ganz besonders einfach zu bedienen? Welche Wallet ist natürlich auch sicher, im Optimalfall auch komplett kostenlos für den Nutzer? Und es wird auf unserer Homepage ein Step-by-Step-How-To-Video geben mit Screen Capture, sodass man eben tatsächlich auch den Nutzer hier ganz, ganz easy heranführt und es so ausgestaltet, dass es jeder verstehen kann. Also ich mich wirklich dann nachher anhand des Videos Klick by Klick durchgehen kann und mir meine neue Wallet einrichten. Das können wir dem Nutzer leider nicht 100% abnehmen. Das ist der letzte Schritt, den man selbst machen muss, aber wir können es eben so einfach wie möglich machen. Und das ist eben so eine dieser technologischen Besonderheiten, weswegen wir auch diesen aufwendigen How-To-Prozess vorher anbieten. Ich habe in dem ganzen Wallet-Bereich ja noch die Komplexität, dass nicht jede Wallet mit jedem Token kompatibel ist. Bei uns, jetzt wird es ein bisschen nerdy, techy, wir haben ein ERC-20-Token auf Ethereum-Basis. Das heißt, ich muss natürlich checken, ist meine Wallet, die ich zum Einsatz bringen möchte, kompatibel mit diesem ERC-20-Token. Und nur wenn das der Fall ist, kann ich den Token auch auf diese Wallet übertragen. Wenn die Wallet diesen Token nicht unterstützt, dann brauche ich in der Tat noch eine andere Wallet.
Heißt aber, vielleicht mal, wenn ich den Token erworben habe, habe ich danach zwei Möglichkeiten, oder sagen wir mal drei. Ich verkaufe ihn wieder über den Exchange, wann auch immer, wenn ich der Meinung bin, der Preis ist gut genug. Ich halte ihn einfach in meiner Ether-Wallet oder ich führe ihn wieder über in die Safetroid-Wallet, um ihn dann dort im Kontext Safetroid zu nutzen. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ganz genau. Nutzung innerhalb von Safetroid zur Bezahlung von Dienstleistungen oder halten bzw. perspektivisch Verkauf an
einer. Und diese Dienstleistung ist nicht zwingend eine Dienstleistung, die etwas mit Sparen in Krypto zu tun hat, sondern kann auch irgendeine Dienstleistung sein, die ihr anbietet, die es vielleicht auch jetzt noch gar nicht gibt, die vielleicht in der Zukunft kommt. Da gibt es keine Trennung zwischen Krypto-Related-Dienstleistungen und generell Safetroid-Dienstleistungen. Oder ist es getrennt?
Es werden schon dezidierte Krypto-Dienstleistungen sein, aber dort wird es nicht nur Sparen sein, sondern eben auch investieren. Das heißt also, wir haben uns eine ganz klare Roadmap definiert über die nächsten Jahre, was wir anbieten wollen. Wir starten jetzt mal mit dem Thema Sparen. Das heißt, das ist das erste Feature, das wir einführen. Das wird es per Mitte diesen Jahres dann geben, wo ich im Prinzip ganz kleinteilig, wie gehabt mit Safetroid, sparen kann, wir dann die Ersparnisse automatisch in eine Kryptowährung der Wahl des Nutzers umwandeln und dann für den Nutzer sicher speichern, sodass im Prinzip alle Adaptionsbarrieren eliminiert werden dadurch. Im zweiten Schritt wird es dann sowohl mehr verschiedene Kryptowährungen zur Auswahl geben, als auch die Möglichkeit, die Kryptowährungen direkt zur Zahlung einzusetzen, indem wir in unserer App unsere Prepaid-Kreditkarte, die es auch heute schon gibt, erweitern auf Krypto-Payments. Das heißt, ich kann dann meine Ersparnisse, die ich in Krypto halte, automatisch über diese Prepaid-Kreditkarte nachher auch in einem Online-Shop meiner Wahl ausgeben, also auch meinen Wunschurlaub auf Expedia dann beispielsweise mit meinen Ethereum-Ersparnissen bezahlen. Und im dritten Schritt geht es dann darum, das Thema Investments anzugehen, und dort werden wir Portfolien von verschiedenen Kryptowährungen anbieten, um eben den Streueffekt zu erzielen. Zum anderen aber auch das Thema Derivate auf Kryptos für all diejenigen, die es ein bisschen spekulativer mögen. Und last but not least eben auch die Möglichkeit, aus der App heraus in ausgewählte ICOs weiter zu investieren, sodass wir dann dort tatsächlich ein Ökosystem von einer Vielzahl von Krypto-Investitionsmöglichkeiten aufbauen. Und das in Summe ist dann der Bereich, wofür ich meine SafeDroid-Token auch zur Zahlung einsetzen kann, weil all die eben gerade beschriebenen Services werden nachher eine Abo-Fee bzw. eine Transaktions-Fee kosten und die bezahle ich dann in den SafeDroid-Tokens.
Wie ist denn, also, was ich gefragt habe, im Prinzip ist doch die...
Kilian, hallo?
Ah, ich sollte vielleicht Mute wegmachen.
Ja.
Nochmal kurz wiederholt. Im Prinzip ist ja der Verkauf der Tokens, die man ja danach für eine Dienstleistung einsetzen kann in eurem Kontext, so eine Art Vorfinanzierung oder Vorkasse. Ja? Das heißt, User sagen, ich kaufe Token und später setze ich ihn ein für eine Dienstleistung bei SafeDroid. Wie ist denn dann das Businessmodell dahinter? Weil, sagen wir mal platt gesagt, wenn alle Tokens verkauft sind und bezahlt sind, verdient ihr danach ja kein Geld mehr. Das heißt, eigentlich kriegt ihr die Kohle davor und macht die Dienstleistung danach. Ist das zu einfach gedacht? Oder hängen da noch andere Modelle dahinter, dass ihr sagt, unser Modell ist gar nicht mit dieser Dienstleistung Geld zu verdienen, sondern das finanziert vielleicht den Produktaufbau oder ein bisschen Marketing und so weiter. Und das eigentliche Modell ist woanders. Wie hängt denn das zusammen?
Genau, nee, also das ist in der Tat einen Schritt zu kurz gedacht, weil wir die Token, die wir vereinnahmen als Umsatz, ja nachher zu dem Prozentsatz, zu dem sie nicht verbrannt werden, wieder rezirkulieren. Und wenn wir sie rezirkulieren, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder können Nutzer diese Tokens dann von uns wieder in unserer App ganz bequem erwerben. Das heißt also, dort findet ja dann eine erneute Monetarisierung statt. Oder wir können natürlich auch, aber natürlich nicht marktbeeinflussend, Token an der Krypto-Exchange, an der unsere Token gelistet sind, veräußern. Und dadurch, also ein ganz konkretes Zahlenbeispiel zu machen, nehmen wir an, wir vereinnahmen jetzt als Ertrag, als Umsatz einen Token. Wir verbrennen nachher davon 15%, also 0,15, bleiben also 0,85 Token übrig. Und diese 0,85 Token, die verkaufen wir jetzt erneut. Ja? Und damit, durch diese Rezirkulation, erzielen wir natürlich weitere Umsatzerlöse. Das heißt also, es ist nicht so, dass man nur einmal diese Token monetarisiert, sondern durch die Rezirkulierung erzielst du immer wieder weitere Umsatzerlöse. Und dadurch hast du dann tatsächlich hier ein geschlossenes und auch zukunftsfähiges Revenue-Modell aufgebaut. In der ersten Phase ist es so, wie du sagst, es ist eine Vorfinanzierung, es sind also Gutscheine, die jetzt erworben werden. In der zweiten Phase, wenn die Rezirkulation stattfindet, sind es neue Umsatzerlöse.
Das heißt, ich, wenn ich jetzt in Cryptocurrency spare, zahle euch eine Gebühr von X Promille dafür, dass ihr für mich die Cryptocurrency kauft und das wird bezahlt in Tokens.
Ganz genau.
Okay. Also, dass wir es nochmal wiederholt haben für diejenigen, die in alten Denken verhaftet sind. Okay. Dann ist, glaube ich, auch das Geschäftsmodell relativ transparent. Kannst du sagen, wie groß die Gebühr ist?
Das können wir momentan noch nicht sagen, weil wir da natürlich auch noch in den finalen Überlegungen sind. Wir werden da auch fairerweise am Anfang testen, wie die höchste Marktakzeptanz ist. Die Tendenz geht momentan dahin, ein Mischmodell zu machen, so viel kann ich schon verraten, nämlich, dass es eine monatliche Abo-Gebühr gibt und dann eine Transaktionsgebühr, ja, sodass wir im Prinzip eine Mischung haben aus Basisnutzung und volumensabhängiger Bezahlung.
Also eine Depotführgebühr und ein Ausgabeaufschlag, um in Alt-Wording zu sprechen. Oder?
Also ja, genau, Kontoführungs-, Depotführungsgebühr, okay. Ausgabeaufschlag vielleicht nicht unbedingt, sondern eher sozusagen dann tatsächlich die Handelsgebühr, also die Tradinggebühr, wenn ich eine Order aufgeben würde bei meinem Broker. Ausgabeaufschlag finde ich immer so ein bisschen dann zu negativ, weil wir jetzt A, das Asset nicht selbst begeben und B, diese Gebühr uns nicht 100% in die eigene Tasche stecken können, sondern wir natürlich auch auf der B2B-Seite einen Krypto-Exchange Exchange-Partner dagegen haben, der eben seinerseits natürlich auch Trading-Fees verlangt, sodass hier natürlich auch nochmal ein Kostenblock für uns entsteht.
Okay. Der Kilia muss gleich auch aus dem Call bzw. aus dem Podcast raus, weil er heute noch was arbeiten muss. Ich habe heute noch Urlaub. Deswegen letzte Frage von meiner Seite. Wenn ich mir auch nochmal Vergleich zur alten Welt, wenn ich Investments heute in der alten Welt mache, gibt es also Vorschriften wie Verkaufsprospekt, wo mich auf Risiken hingewiesen wird. Jetzt gibt es sowas ähnlich wie den Verkaufsprospekt beim ICO ja mit dem White Paper. Lauft ihr da in irgendeiner Weise in eine Regulierung rein, wo ihr dann die gleichen Formalitäten erfüllen müsst, oder ist es noch ein unregulierter Bereich, wo ihr quasi ein White Paper machen könnt, wie ihr lustig seid und da keine BaFin drüber gucken muss und genehmigen muss und so weiter und so fort?
Das hängt grundsätzlich davon ab, welche Art von Token du begibst. Bei einem Equity-Token nach deutschem Recht bist du voll verkaufsprospektpflichtig und auch genehmigungspflichtig durch die BaFin. Bei einem Utility-Token, wie wir das jetzt machen, nach deutschem Recht ist das nicht der Fall. So oder so brauchst du eine grundlegende rechtliche Prüfung. Das haben wir auch gemacht. Wir haben unseren kompletten Whitepaper-Prozess in der Entstehung, aber auch in der finalen Prüfung durch Bird & Bird, große Anwaltskanzlei, auch international vertreten, prüfen lassen, um sicherzustellen, dass hier alles compliant ist mit der aktuellen Gesetzgebung und Regulierung. Das muss man machen, würde ich auch keinem, der ein ICO plant, sagen, spar dir die Kohle. Ich glaube, das wäre definitiv an der falschen Stelle. Da will man keine Fehler machen. Ist super wichtig. Weil man eben hier voll reguliert ist und entsprechend jeder drauf schaut, haben in der Vergangenheit viele ICOs natürlich Jurisdiktionen auch gewählt, muss man vielleicht auch dazu sagen, die eben nicht Deutschland sind. Ne? Also wir sind schon jetzt eins der wenigen Unternehmen, die das Ganze auch komplett nach deutschem Recht machen. Viele sind irgendwie auf Kanalinseln wie British Virgin Islands oder Belize gegangen, andere irgendwie in der Schweiz aus dem Crypto Valley in Zug heraus gemacht. Es gibt dann noch ein paar abgefahrene Jurisdiktionen in dieser Welt, die einfach regulatorische Erleichterungen haben, wie wir sie in Deutschland natürlich nicht haben. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das nach deutschem Recht machen, um hier auch einen weiteren Vertrauenspunkt in die Community zu geben, dass man eben sagt, okay, schaut, das ist hier nach einem der härtesten Standards der Welt und ihr könnt euch darauf verlassen, dass das hier alles seriös geprüft ist. Mhm.
Gut, Kiele, hast du noch eine Frage?
Nö, also wahrscheinlich kann man da auch zusammenfassend sagen, diese Standards werden sich wahrscheinlich, wie es glaube ich auch mit dem Thema Verkaufsprospekte war, wahrscheinlich nach und nach entwickeln, und zwar weniger vom Regulator getrieben, sondern auch da von der Community getrieben. Das heißt, es kommen Best Practices mit rein, sagen, okay, so muss das ungefähr ausschauen, ohne dass ein Regulator sagt, das genau muss drinstehen im Verkaufsprospekt und das nicht. Das heißt, in der Stufe befindet man sich da. So würde ich es jetzt zusammenfassen, oder?
Ja, sehe ich absolut genauso.
Genau. Gut, ja, dann finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Bin mal gespannt, wie die nächsten Phasen laufen, wie der Pre-Sale läuft, wie der Main-Sale läuft und wie sich das alles so entwickelt und bis man da die ersten Resultate sieht. Aber bringt auf jeden Fall deutlich Schwung da rein. Danke dir für deine Zeit, die du heute genommen hast in der ersten Januarwoche. Ja, und ich freue mich auf Updates.
Wir sollten am besten noch die Adresse zum ICO Presale in die Shownotes reingeben, dass diejenigen, die sich jetzt nach der knapp Stunde zuhören, sich dafür interessieren, da draufklicken können und sich damit informieren bzw. vielleicht auch kaufen können.
Genau, können wir draufpacken, ist ja ico.safetroid.com, aber packen wir die Shownotes mal rein.
Genau.
Okay. Gut, danke dir, Jasmin. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ich danke euch.
Genau. Ja, okay, bis dann. Ciao.